herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In unserer aktuellen Folge geht es um Krankenhäuser, Spitäler, Gesundheitsversorgung, Pflegeversorgung in Wien, und zwar seit dem Mittelalter. In der letzten Folge haben wir über Spitäler gesprochen und Armenhäuser vor dem allgemeinen Krankenhaus, über das wir heute sprechen, denn unsere heutige Folge heißt Vom Großarmenhaus zum allgemeinen Krankenhaus. So ist es. Fritzi, wir sind ja gesund und munter, Gott sei Dank.
Ja.
Oder? Ja. Alles gut. Hoffen, dass es euch, lieben Hörerinnen, auch so geht, dass ihr diesen Lockdown nur lockdownbedingt zu Hause verbringt und nicht, weil ihr nicht gesund seid. Wie auch immer, heute geht es also zum allgemeinen Krankenhaus, und ich sage mal Servus, Fritzi.
Servus, Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Fritzi, das letzte Mal haben wir quasi aufgehört beim Bürgerspital. Das war in der Innenstadt, und du hast damals gesagt, dann kam Josef II. Und das stimmt eigentlich gar nicht. Wir haben gar nicht beim Bürgerspital aufgehört, wir haben bei den Schwarz-Spanien aufgehört. Es war jedenfalls kompliziert. Jedenfalls war dann der Cliffhanger, dass du heute davon erzählen wirst, was Josef II. So gemacht hat für das Spitalswesen. So, was war das denn?
Naja, da müssen wir schon ein bisschen früher anfangen, wie üblich.
Wie üblich, okay. Wie üblich. Wann?
Ende des 17. Jahrhunderts. Und zwar hat 1686 ein Mensch namens, ein kaiserlicher Rat namens Theobald Frank,
J.K.H. Wie die Frankgasse?
Ja, die interessanterweise dort ist, testamentarisch sein Grundstück zur Verfügung oder Grundstücke zur Verfügung gestellt zur Errichtung eines Soldatenspitals für Invalide und für Veteranen. Und das sollte durch Spenden finanziert werden, die Errichtung. Und der Kaiser Leopold I. hat auch einen großen Bau mit vielen Pavillons errichten lassen, aber entgegen der Intentionen des Erblassers hat er das Ganze als ein Großarmenhaus konzipiert und nicht nur als Spital für Invalide und Veteranen.
Und wer waren so Arme, die da versorgt werden sollten?
Also alles mögliche, Bettler, es waren dort Obdachlose, es waren Pfründner aber auch dort.
Was sind Pfründner?
Na, Pfründner, das sind Leute, die von einer Stiftung leben. Die halt irgendwelche Pfründe beziehen, von irgendwoher auch immer, und sozusagen eine Rente, ne, beziehen. Und die haben dann dort aber bezahlt.
Also ist das, die haben mal eingezahlt und dann haben sie es wieder rausbekommen? Nein,
oder sie waren einmal irgendwo Beamte oder irgendwas und haben da Pfründe gekriegt. Oder zum Beispiel große Pfründe haben Geistliche gekriegt. Ne? Der Prinz Eugen zum Beispiel hat große Pfründe in Oberitalien gehabt. Als Laiengeistlicher sozusagen. Und zwar auch einer der Gründe, wo vielleicht neben anderen, warum er nicht geheiratet hat, weil er sonst die Pfründe verloren hätte als Geistlicher. Also das ist ein weites Feld.
Das ist nochmal eine andere Geschichte, Laiengeistliche, da würde ich auch jetzt mal nachfragen, aber wir sind jetzt bei den Armen.
Und genau, bei den Armen und bei den Pfründnern.
Also, bei den Pfründnern.
Dieses Großarmenhaus ist eben, wie gesagt, aus verschiedenen Spenden bezahlt worden. Der Kaiser Leopold selbst hat 6.000 Florin, also 6.000 Gulden, zur Verfügung gestellt.
Ist das viel oder wenig?
Nö, ich glaube schon, dass es viel ist. Allerdings nicht so viel, wie andere gespendet hat. Es ist ganz, ganz schwierig, jetzt da einen Umrechnungswert zu kriegen. Ich kann nur sagen, dass 1700, also ein Florin, also ein Gulden, hat 60 Kreuzer gehabt. Um 1700 hat ein Taglöhner 20 bis 30 Kreuzer am Tag verdient.
Also der musste 3 Tage arbeiten für einen Gulden,
mehr oder weniger. Sozusagen. Ja, aber wobei man sagen muss, dass Taglöhner natürlich sehr schlecht bezahlt waren. Das ist
trotzdem, okay.
Nur so ungefähr, dass man irgendein Gefühl dafür kriegt. Ja, also dann hat er sich Sex aus dem Flache, dann hat er die Erträgnisse der Biersteuer, hat der Kaiser Leopold zugunsten dem Bau des Armenspitals oder dem Armenspital zugute bringen lassen. Das hat er aber
das dann, war wahrscheinlich sehr viel mehr.
Es war viel mehr, es hat er aber, ist, später ist es dann, vielleicht schon unter Karl dem VI., das weiß ich jetzt nicht genau, mit 130.000 Florei abgelöst worden. Das heißt, die haben nicht mehr die Biersteuer, die Erträgnisse hergegeben, sondern den Betrag auf einmal. Also kann man sich vorstellen, dass wahrscheinlich die Biersteuer
sehr viel mehr gebracht hat,
sehr als viel mehr gebracht hat.
Und vor allem forever war. Ich meine, das war ja, ich meine, die Leute haben ja nicht aufgehört, Bier zu trinken. Nur weil es dann den guten Wiener Wein gegeben hat.
Genau. Naja, wobei, ja, gut, dann hat man ursprünglich auch die Lohnwagensteuer zur Verfügung gestellt. Also Steuern hat es damals auch schon genug gegeben, muss ich feststellen. Hat man auch dem Armenhaus
Also sowas wie eine Taxisteuer quasi.
Taxisteuer zugutekommen lassen. Später hat man dann sogar versucht, dort selbst ein Lohnwagengewerbe zu betreiben. Das ist auch, hat aber irgendwie nicht geklappt. Es hat viele Spenden gegeben. Zum Beispiel Regierungsbeamter hat Räumlichkeiten in seinen Immobilien für ein Frag- und Versatzamt zur Verfügung gestellt.
Was ist das jetzt wieder?
Das war eine ganz wichtige Institution, Versatzamt ist klar, was war.
Ja, da hat man seine Sachen hinbracht und hat Geld bekommen, so ein Pfandleihhaus quasi, oder?
Und wenn man es nicht zurückzahlen konnte, ist es verfallen und dann versteigert worden. Und das Fragamt war mehr oder weniger ein Arbeitsamt. Also du bist gegangen, hingegangen und so. Und das war dort, wo heute, auf der Seilerstätte, wo heute das Haus der Musik ist. Also dort war dieses Frag- und Versatzamt. War der Vorläufer vom heutigen Dorotheum im Übrigen.
Und der Gewinn von dem?
Die Erträgnisse sind im Armenhaus zur Verfügung gestellt worden. Und dann hat es 1726 einen Freiherrn von Tavonard gegeben. Da gibt es einen Tavonardhof heute noch. Und der hat 600.000 Gulden zur Verfügung gestellt.
Okay, das ist schon einigermaßen viel.
Das war ziemlich
Warum viel. Hat er das gemacht? Aus Nächstenliebe? Oder?
Ja, das haben viele. Ich weiß nicht, ob sie im 17., 18. Jahrhundert noch aus Gründen der Fegefeuer Freikaufung gemacht worden. Ist aber auf jeden Fall, waren das halt, ja, es gibt ja Leute, die heute noch ihr Vermögen der Caritas vermachen.
Das stimmt, das ist natürlich eine gute Sache. Eine kurze Frage, aber Großarmenhaus quasi, wann ist das dann tatsächlich eröffnet worden, das Gebäude?
Um 1700, also 1695 war schon der erste Teil fertig. Und dann sind die Invaliden der Türkenkriege aufgenommen worden und Obdachlose und Bettler und so weiter. Haben schon um 1700 herum 1000 Arme dort gelebt. Also 1000 Mittellose oder 1000 Menschen halt. Und 20 Jahre später haben schon 1700
dort gelebt. Die blöde Frage, aber war das schon das Gebäude, wo jetzt das alte HKH ist?
Ja.
Wirklich? It's so old. Ja. Echt? Und das ganze Ding war schon so, ist wirklich so alt.
Ja, also wir kommen dann außer dem 8. und 9. Hof, die sind erst später dazugekommen. Das ist Garnisongassen.
Also wo 9. die Kunstgeschichte ist und die Romanistik und die Anglistik
genau,
und so.
Genau, die zwei, ja.
Aha.
Und dann der Narrenturm, der ist erst erbaut worden, wie das Ganze in der Spital umgewidmet worden ist. Aber die kleinen Pavillons, die waren, jetzt sind wir aber erst 1700, nicht? Also oder Anfang des 18. Jahrhunderts.
Also aber es hat schon...
War im Großen und Ganzen schon gegeben. Es ist natürlich immer was dazugekommen, bis es dann zum Spital geworden ist, aber im Großen und Ganzen war es da.
Und zum Spital ist es dann worden unter Maria Theresia oder wie war das dann?
Nein, die Maria Theresia hat noch im Großarmenhaus Verbesserungen machen lassen. Die hat dort Maulbeerbäume pflanzen lassen. Einerseits hat sie schon eine grüne eine grüne Gesinnung gehabt, weil es gesagt hat, das verbessert die Luft. Ja. Aber das andere war, dass halt ganz einfach eine Seidenrappenzucht dort aufmachen wollte und eine Seidengewinnung, damit die Leute dort was zum Arbeiten, dass halt was arbeiten und was beitragen zum zu ihrem Aufenthalt. Die haben im Übrigen eine eigene Kleidung gehabt, eine eigens gekennzeichnete. Und haben eigene Kupfermünzen gegeben, Geschäfte drinnen, wo sie diese Kupfermünzen ausgeben konnten.
Also es war so wie eine Stadt in der Stadt quasi?
Ja,
man war oder ja außerhalb sehr groß. Der Stadt. Eine Stadt.
Außerhalb, nicht sehr weit, aber immerhin doch außerhalb der Stadt.
Ah, interessant. Und was wurde es den Seidenraupen?
Ja, das hat nicht wirklich funktioniert. Das hat ja die Marie Therese an verschiedenen Orten in Wien einführen wollen. Aber ich nehme an, das ist auch am Klima gelegen, dass das nicht funktioniert hat. Also das ist.
Nein, die Maulbeermarmelade ist jetzt nicht, oder Maulbeeren sind jetzt nicht eine besonders bekannte Frucht in, sagen wir mal, Wien und Österreich.
Also bei uns schon, weil bei mir am Mühlwasser gibt es einen Maulbeerbaum. Da kraxelt meine Tochter und mein Neffe jedes Jahr und meine Enkeltochter jedes Jahr rauf und pflücken die Maulbeeren.
Das muss ich mir mal anschauen. Niam. Ja. Okay, und wann wurde dieses Großarmenhaus dann zum Krankenhaus tatsächlich?
1784, und zwar war der Josef II., der war ja der große Reformator. Und der hat einmal seine Schwester, die Marie Antoinette, in Paris besucht.
Gute Idee, immer eine gute Idee, die Schwester in Paris zu besuchen.
Schwester in Paris besucht, die war ja verheiratet mit dem Ludwig dem 16., beziehungsweise, wie sie ihn geheiratet hat, war Notre Dauphin. Und ich habe ja den starken Hintergedanken, dass die Maria Theresia, also die Mama, den Josef geschickt hat, weil die Marie Antoinette mit dem Ludwig 8 Jahre schon verheiratet war. Und es waren noch keine Kinder da.
Na, puh.
Und die Marie Antoinette war ja, wie du weißt, sehr unbeliebt in Frankreich, Lothrichienne.
Ja.
Das hat natürlich auch die zweite Bedeutung Lothrichienne gehabt.
Das wusste ich gar nicht. Oh Gott, nein, Fritzi.
Ja, das war es.
Oh nein, das ist alles. Oh Gott, ja. Ich bin jetzt gerade ein bisschen erstaunt. Naja, das ist ja eine andere Geschichte. Ist wirklich eine andere Geschichte.
Du musst mich immer zurückholen von meinen Sidesteps.
Na okay, aber erzähl die Geschichte mit der Maria Antonia auf Französisch.
Mit der Maria Antonia. Ja, also die haben keine Kinder gehabt und da hat der Kaiser, der Josef II., der noch sein Vater Kaiser des Heiligen Römischen Reiches geworden ist, den Ludwig den 16. beiseite genommen und hat mit ihm ein ernstes Wort geredet, ob er nur zu faul ist oder ob es sonst irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Und es hat sich herausgestellt, dass der eine Phimose hat.
Was ist das?
Na geht, das weiß doch.
Ich weiß es eh, aber ich sage es selber. Er hat eine Vorhautverengung gehabt.
Genau, und war also da offensichtlich gehandicapt, seinen ehelichen Pflichten nachzukommen. Und das war ja eine sehr kleine Operation. Und siehe da,
ein kleiner Schnitt, aber ein großer Schritt für Frankreich.
Genau.
Sagen wir mal so.
Weil ein Jahr nachdem der Josef dort war, siehe da, ist das erste Kind geboren worden.
Haben Sie es Josef genannt? Nein, hat auch Ludwig heißen.
Es hat auch Ludwig heißen, das weiß ich eigentlich nicht. Ja, hat auch Ludwig, weil der ist ja dann gestorben und der zweite Sohn ist ja dann der Dauphin gewesen. Na gut, egal. Auf jeden Fall, das war ja nicht der einzige Zweck des Besuchs von Josef, sondern er wollte sich dieses sehr bekannte Hotel Dieu, das Großkrankenhaus in Paris, anschauen. Und das wirst du sicher kennen, bei Notre Dame.
Ja. Frankreich hat ja schon lange Krankenhäuser gegeben, große, soweit ich
informiert. Ja. Das war, haben wir ja letztens besprochen, und das war halt auch eines der größten. Nur war das dort so, dass also die Leute zu zweit, zu dritt in einem Bett gelegen sind, egal welche Krankheiten sie gehabt haben. Und es war ungefähr so, wie wenn du heute einen Corona-Kranken mit einem Gesunden zusammen ins Bett legst. Und die Sterblichkeit war halt dementsprechend. Also das wollte der Josef nicht, aber ansonsten hat ihm das ganz gut gefallen.
Hat man aber schon kapiert, dass das nicht so gescheit ist, wenn man das macht.
Ja, ne, wir waren schon in der Aufklärung. Also wir waren schon einen großen Schritt weiter.
Ein echt aufgeklärter Monarch in jeglicher Hinsicht. Phimose, ja. Viele Leute in einem Bett und so weiter und so fort. Finde ich gut.
zuerst zurückgekommen und mit dieser Idee eines Großkrankenhauses. Und hat, weil er eben auch Absolutismus, Zentralismus, er wollte alles zentral haben, weil da hat er es besser unter seiner
Kontrolle
gehabt. Es hat ihm, haben etliche Leute abgeraten davon, so ein großes Krankenhaus zu machen. Er hat sie aber nicht abbringen davon und lassen. Und es sind dann die Spitäler, die ja bis jetzt auch diese Funktion von Armenhäusern und Versorgungshäusern gehabt haben, eben aufgeteilt worden. Die Kranken sind ins allgemeine Krankenhaus gekommen. Mhm. Es hat zwei Ausnahmen gegeben. Das waren die Barmherzigen Brüder. Mhm. Und es waren, das, die haben wir, glaube ich, letztens nicht erwähnt, das St. Elisabeth-Spital. Die sind 1705 oder was nach Wien gekommen, haben nur Frauen behandelt. Mhm. Das waren aber richtige Krankenhäuser, beide.
Da also wo wirklich das, nur, dass man nur da hin, wenn man krank
Kranke.
War.
Und bist als Gesunder wieder rausgegangen. Im besten Fall, ja. Im schlechtesten Fall halt nicht. Und die, obwohl sie Ordensspitäler waren, waren sie im pflegende Orden und sind nicht unter die Klosterreform.
Ah ja, stimmt, genau, das war ja das Problem.
Ja, also es war für
dem Josef also, und den Klöstern und den Orden, dass der ja nur gesagt hat, man darf als Orden nur bleiben, wenn man irgendwie auch was tut.
Genau.
Außer beten.
Ja, also die Lehrenden und die pflegenden Orden, die durften ja bleiben. Ja. Und die anderen, aus den anderen Krankenhäusern sind die Kranken eben ins Allgemeine gekommen und die Institutionen selber sind anderen Zwecken zugeführt worden. Zum Beispiel das spanische Spital, da sind die Waisenkinder hinkommen. Mhm. Und vom Bürgerspital hat, das ist aufgeteilt worden in ja, eben Waisenhaus, Kranke und so weiter. Und das Spital als solche, da haben wir ja letztens gesprochen, dass es ein riesiger Komplex war, ist in ein Zinshaus umgewandelt worden, in das Bürgerspital Zinshaus. Mhm. Nicht, nur sei nur erwähnt, ist jetzt nicht Thema. Mhm.
Ja, das war quasi also wie, das Alt-Erler des 18. Jahrhunderts.
Ja, wobei, ich meine, die Leute in Alt-Erler leben ja sehr gerne dort.
Eben, deshalb sage ich.
Im Bürgerspital Zinshaus war riesig, es hat, 20 Stiegen, 10 Höfe gehabt. Ja. Und da haben sehr, sehr bekannte Leute dort gewohnt. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht unser Thema. Bei mir muss ich immer aufpassen.
Ja, ich weiß, aber es ist auch so spannend. Zurück zum allgemeinen Krankenhaus.
Allgemeinen Krankenhaus. Dann ist was ganz interessant ist, dass bei der Aufnahme besonders Einheimische, also Bürger der Stadt Wien. Und Leute, die sich besondere Verdienste oder die dem Staat nützlich gewesen sind, aufgenommen worden sind. Ja, ich nehme an, ein Beamter wird keine Schwierigkeiten gehabt haben dort. Und wenn er was gezahlt hat, wird er auch keine Schwierigkeiten gehabt haben. Nehme ich mal an. Dann hat man schon wirklich nach relativ modernen Gesichtspunkten gearbeitet. Man hat zum Beispiel geschaut, dass eine sehr gute Belüftung vorhanden ist, was ja wirklich wichtig ist. Dann hat man für jeden Patienten ein Einzelbett. Also jeder eigenes Bett war offensichtlich schon ein...
Mir fährt gerade ein Krankenwagen vorbei, Entschuldigung.
Wie passend. Es hat 4 Klassen gegeben, und zwar Einzelzimmer. Da hast du täglich einen Gulden zahlen müssen.
Das ist ja ziemlich viel Geld gewesen.
Dann 2. Klasse, da sind schon mehrere Kranke drinnen gelegen, die allerdings getrennt nach Geschlechtern. Da hast du 30 Kreuzer täglich zahlen müssen. Mhm. Dann in der 3. Klasse sind Menschen gelegen, die von einer Stiftung gelebt haben.
Also diese Pfründner?
Die Pfründner, da ist von der Stiftung der Aufenthalt zahlt waren. Mhm. Und in der 4. Klasse sind halt die gelegen, die nichts zahlen konnten.
Aber alle hatten ein Einzelbett?
Alle hatten ein Einzelbett.
Und wer hat die finanziert, diese Einzelbetten? Ich meine, das ist ja auch teuer, oder?
Es hat zum Beispiel der Kaiser selber hat 600 Betten zur Verfügung gestellt oder bezahlt mit dazugehörigen Möbel. Also es wird sicher ein Nachtkastel gewesen sein.
Oder ein Nachtschirm.
der Nachtschirm sicher dann, ob er spinnt oder was dabei war, das weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung. Dann hat es eben Leute gegeben, wie zum Beispiel einen böhmischen Grafen, der unbedingt in den Fürstenstand erhoben werden wollte. Und der hat gesagt, er würde dafür, für diese Erhöhung seines Standes, würde er 250.000 Gulden zahlen. Wow. Da hat der Kaiser gesagt, na, lieber Freund, wenn du 500.000 zahlst, dann kriegst du es. Und er hat halt 500.000 Gulden zahlt und ist Fürst worden und das Spital hat dann...
Echt? Also man kann sich Titel echt erkaufen können.
Hat man? Ja, ja sicher. Ich meine, das wird ja nicht anders gewesen sein als sonst. Der Josef Guarin oder Carreis worden der erste Direktor, obwohl der eigentlich dagegen war, gegen so ein großes Spital. Aber er ist trotzdem zum Direktor bestellt worden.
Wer war das? Was war das für ein Arzt?
Das war an und für sich der Chefarzt von den Barmherzigen Brüdern, aber auch der Leibarzt von Josef II.
Und von Zwieten, der der Leibarzt von der Marie Theresia war, oder?
Ja, aber der war schon, der war früher, der hat aber auch viel damit zu tun gehabt, weil er die Lehre eigentlich eingeführt oder vorangetrieben hat. Und das Stöckli im Allgemeinen Krankenhaus, im ersten Hof, das man ja sicher kennt, ist sozusagen die Lehranstalt gewesen.
Du sagst sicher kennt, warum kennt man das sicher, das Stöckli?
Weiß ich nicht. Vielleicht nehme ich an, weil ich ihn kenne.
Wo ist das?
Das ist im ersten Hof, also wenn du von der Äußerstraße reingehst, das ist so ein relativ freistehendes Gebäude.
Mit so einem kleinen Türmchen?
Ja.
Mit so einer Uhr drauf? Das liebe ich sehr.
Nein, die Uhr ist dort eine Uhr.
So ein kleine, ja, so ein kleines Türmchen mit so einer kleinen Uhr.
Also oder das im zweiten Hof ist auch ein Türmchen mit einer Uhr. Also das weiß ich auch am Stöckel möglich.
Da beim alten, bei diesen Lokalen und bei dem Lebensmittelhändler in dem Hof. Das freistehende Gebäude.
Genau.
Genau. Du, kurze Frage. Du hast ja gesagt, dass die, also ich meine, das neue AKH, also quasi das große AKH, das wir kennen, oder das ich auch kenne, als Krankenhaus, ist ja erst im, weiß ich nicht, 1980 oder 90 oder so eingeweiht worden. Die Frage jetzt an dich als Frau, die schon vor 1980 gelebt hat. Kannst du dich erinnern, wie das war in diesem Krankenhaus? Also als es noch ein Krankenhaus war, das alte AKH?
Kann ich mich erinnern. Ja, kann ich, ich muss nämlich deswegen auch erinnere ich mich, weil meine Mutter, ich habe das einmal erwähnt, dass sie geglaubt hat, sie habe Brustkrebs, was sie Gott sei Dank nicht bewahrheitet hat. Das war 1968 und die Mama hat eine Zusatzversicherung gehabt und zweite Klasse hat das geheißen. In ein Krankenzimmer und das war ein langes Krankenzimmer. Das sind also 8 Betten mindestens, waren nicht 10 gewesen, links und rechts, an jeder Seite 5 oder 4.
Wow.
Und am Ende war ein Vorhang, ein weißer, und hinter diesem Vorhang sind die Klassepatienten gelegen. Also die sind genauso wie alle anderen gelegen. Nur und der Arzt ist halt extra kommen oder so irgendwie. Also das war schon, ich selber bin quasi mit 18, glaube ich, bei den Barmherzigen Brüdern bei einer Blinddarmoperation gewesen. Das war, ich weiß nicht, wie viele Leute, 8 oder 10 Leute sind da gelegen in einem Saal. Also das war schon gegenüber dem, wie das heute ist,
anders.
Ein großer Unterschied. Also natürlich umgestaltet hat das Armenhaus schon werden müssen. Also das ist adaptiert werden an die Ansprüche. Mhm. Aber im Großen und Ganzen war es eben dieses Armenhaus, das der Josef Gerl dann umgestaltet hat. Und es hat einen einzigen Neubau gegeben und das war das Tollhaus.
Das Tollhaus
und das war der Narrenturm.
Über den reden wir ein anderes Mal.
Und was ich vielleicht noch erwähnen muss, ist das Gebärhaus, das gegeben hat in dem Dings. Da konnte jede Frau anonym hingehen. Egal, du hast überhaupt nichts angeben müssen. Die sind, wie gesagt, weil ein uneheliches Kind war ja eine wahnsinnige Schande und es sind doch relativ viele Kindermorde passiert. Aha. Beziehungsweise Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen von Engelmacherinnen ums Leben gekommen. Mhm. Und da konnte also jede hingehen, welche ganz arm gekleidete hinkommen, welche wirklich mit reichen Schleiern, mit Spitzenschleiern verschleiert. Und die haben dort ihr Kind zur Welt gebracht und sind dann wieder gegangen. Die einzige Auflage war, sie mussten ein verschlossenes Kuvert oder einen verschlossenen Zettel mitbringen, damit wir im Fall sie sterben wissen.
Wer sie sind selber.
Wem man verständigen muss quasi, nicht, wer sie sind.
Also nicht fürs Kind, dass das mal weiß, wer die Mutter war oder so, sondern damit zu versorgen.
Die Kinder sind ins Waisenhaus gekommen oder zur Adoption freigegeben. Und wenn sie ins Waisenhaus gekommen sind, sind die Mädchen, wenn sie alt genug waren, in Dienst gegangen und die Buben sind Soldaten geworden und an vorderster Front in den Krieg geschickt worden. Das waren die Kanonenfutterbuben. Mhm. Also das war die Dings. Okay, das ist aber schon wieder
eine andere Dings. Naja, schon eine historisch wichtige Sache. Auch die Tatsache, wie Geburten, Gebären und Kinderkriegen mal geregelt worden ist. Ich meine, schon sehr fortschrittlich auch, dass die dort einfach gesundheitlich, also medizinisch versorgt wurden oder halt einfach bei der Geburt begleitet wurden.
Genau.
Naja.
Und über der Tür, du weißt ja, Alserstraße, gibt es dieses Eingangstor. Und da steht über dem Tor der Spruch, Saluti et Solatio Egrorum. Das heißt zum Heil und zum Trost der Kranken.
Das finde ich gut.
Doch ein schönes Abschlusswort.
Das ist ein schönes Abschlusswort. Zum Heil und zum Trost der Kranken haben wir auch diesen Podcast unter anderem aufgenommen und auch zum Heil und Wohle der Gesunden. Und wir hoffen, ihr bleibt gesund und seid gesund. Und wer in der Corona-Zeit sich eine lustige oder interessante Lektüre reinziehen möchte, es gibt einen Roman über den, der spielt im alten AKH. Der heißt Im Schatten des Turms und ist von René Anour. Ja, spielt auch so Ende des 18. Jahrhunderts, ist ein historischer Roman, ist ganz witzig. Kann man sich mal reinziehen, wenn man Zeit und Lust hat und ein bisschen mehr über das AKH. Über das alte AKH wissen wir. Es geht auch um Liebe, ich sag's. Und um
wie wichtig
Sex und Zärtlichkeit.
Die Liebe in der Zeiten, die Liebe in den Zeiten der Corona. Oder des Corona, ja.
Okay. Des Virus.
Die Liebe in den Zeiten des Virus. Heißt ja in den Zeiten der Cholera, oder? Die Liebe in den Zeiten
Hast du es gelesen?
Ja, schon lang.
Ja, ich auch. Vielleicht sollte ich es mal wieder lesen. Obwohl. Naja, man kann auch andere Bücher lesen.
Na, Garcia Marquez ist relativ zeitgebunden gewesen. Ich meine, der Anführer für viele, viele, viele Romane, die ihm nachgefolgt sind, in diesem Stil.
Aha.
Aber ich habe das geliebt. 100 Tage Einsamkeit oder 100 Tage Einsamkeit. Und am besten hat mir gefallen die Chronik eines angekündigten Todes.
Warum?
Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nur, dass es mir gefallen hat.
Ja, gut. Ja, 100 Tage Einsamkeit passt nämlich auch gut zu Liebe in Zeiten der Cholera. Ich hoffe, keines davon trifft euch auf euch zu. Ihr seid glücklich und hört unsere Stimmen gerne, so wie wir gerne unsere Stimmen hören.
Bleibt uns ja nichts anderes
übrig. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch, alles Gute, viel Gesundheit und ich freue mich darauf, wenn wir das nächste Mal, Fritzi, reden über das neue AKH, oder?
Vielleicht über den Narrenturm?
Oder den Narrenturm, genau, den haben wir jetzt erst angekündigt. Ja. Narren aller Länder, vereinigt euch.
Gut.
Aber bitte mit Abstand.
Ach, und legt euch nicht mit drei anderen Kranken ins Bett.
In diesem Sinne, Servus, Fritzi.
Gesunde eventuell schon. Servus Edith, alles Gute.
Ciao, ciao.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.